أجمل بقة حب ودية نقدمها لكم أصدقائي الأطفال مع بداية لقائنا معكم هذا اليوم. لحظات قليلة ونبدأ المشوار.
و ناگهان یک شب زندگی خلاصه شد به یک چمدان. امیدهای به سنگ خوردم را به دقت تا کردم، گذاشتم کنار آرزوهای مچاله. هنوز حرارت بوسته خداحافظی در پوستم جریان دارد و تکه های تنم پشت مرز جا مانده. وقتی مأمور کنترل در فرودگاه از من پرسید از کجا می آیی، گفتم از تیتر تکراری روزنامه ها. سرزمین من زخمی است همیشه تازه چند لحظه بعد از خاراندن و قطرات خون چکه چکه بر متن خبر می ریزند. پشت هر کلمه جنازه‌ای دفن شده که رد کبود تناب بر گردنش می درخشد. سرزمین من یک خبر نیمه کار است که بین دو خمیازه گوینده پخش می شود. از کجا می آیم؟ از گریه های دست جمعی توی تاکسی، از خودسوزی پشت درهای استادیوم ورزشی، از حسرت شادی دست جمعی. در سرزمین من خورشید نوید صبح به خیر نیست، لکه سیاهی است بر پیشانی آسمان که ورود به یک تراژدی تازه را خوش آمد می گوید. از کجا می آیم؟ از شبهای به خواب رفتن با خبر بد و صبحهای بیداری در خطوط خبرهای بدتر. سرزمین من صفی طولانی است به سمت قتلگاه و آنها که زنده ماندند هنوز نوبتشان نشده. باید شعرهای تازه تر بنویسم، باید چند قطره روشنی بپاشم روی کلماتم، باید سرزمینم را از چمدان بکشم بیرون، باید به تمام عطرها و آغوشها و صداها و آدمها یک جای خالی مخصوص اختصاص بدهم و ایران نامرئیم را بچینم توی خانه، شبیه کاشتن یک نهال مرده توی باغچه. در من حس تعلق داشتن مرده است، شبیه یک بچه گم شده توی جمعیت دنبال دست مادر. به جاده ها زل زده ام، ناامن یخ زده بدون قرنیه و مردمک. چشمی که به آسمان خانه باز نشود چیزی نیست جز دوتا کره اشکالود و یک مشت عصب آشفته. هنوز هزار خداحافظ نیمه کاره روی لبهایم جا مانده اند و زندگی یک ناامیدی عظیم است فشرده در یک چمدان که از آسمانی به آسمان دیگر جا به جا می شود.
Atefa Asadi, Herkunft to go. Aus dem Persischen von Sarah Rauchfuß. Und eines Nachts plötzlich wurde das Leben reduziert auf einen Koffer. Die aus dem Schlaf gerissenen Hoffnungen habe ich sorgsam gefaltet, sie neben die zusammengeknüllten Träume gelegt. Noch strömt die Wärme der Abschiedsküsse mir unter der Haut. Teile von mir blieben zurück, hinter der Grenze. Am Flughafen dann der Beamte: Woher kommst du? Aus den Schlagzeilen der Zeitung, antwortete ich. Mein Land ist eine Wunde, immer frisch. Man kratzt daran und es dauert nicht lang, bis das Blut tropft und tropft in den Nachrichtentext. Unter jedem Wort liegt eine Leiche begraben, auf deren Hals ein Würgemal leuchtet. Mein Land ist eine halbfertige Notiz, die das Gähnen des Sprechers nur kurz unterbricht. Woher ich komme? Aus dem gemeinsamen Weinen in Taxis. Aus den Selbstverbrennungen vor den Toren der Sportstadien. Aus der Sehnsucht nach kollektiver Freude. In meinem Land verkündet die Sonne keinen guten Morgen. Sie ist ein schwarzer Fleck auf der Stirn des Himmels. Beim Eintritt einer neuen Tragödie sagt sie: Herzlich willkommen. Woher komme ich? Aus den Nächten, in denen man mit schlechten Nachrichten zu Bett geht und morgens erwacht in den Zeilen noch schlechterer. Mein Land ist eine Schlange bis zur Hinrichtungsstätte. Wer am Leben blieb, war bloß noch nicht an der Reihe. Neue Gedichte muss ich schreiben. Ein paar Tropfen Helligkeit über meinen Worten versprühen. Ich muss mein Land aus dem Koffer ziehen, allen Aromen, Umarmungen, Klängen und Menschen einen freien, besonderen Ort zuweisen, muss mein verborgenes Iran im Haus arrangieren. Wie in einem toten Spross eingepflanzt ins frische Beet, ist in mir das Gefühl der Zugehörigkeit abgestorben. Wie ein Kind, verloren in der Menge, suchend nach der Mutterhand, starre ich Schnellstraßen an, ungeschützt, durchgefroren, hornhautlos, pupillenlos. Augen, die sich nicht mehr unter vertrauten Himmeln öffnen, was sind sie außer zwei tränenvolle Kugeln, eine Handvoll Nerven in Aufruhr. 1000 halbfertige Abschiede sind mir auf den Lippen verblieben und das Leben ist eine gewaltige Enttäuschung, gepresst in einen Koffer, der von einem Himmel zum nächsten und weiter getragen wird. Thank you.
Basem. باسم ورباب. باسم ورباب هما الشخصيتان الرئيسيتان في الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية خلال فترة حكم الأب الأسد من السبعينات وحتى بداية حكم الأسد الابن عام 2000. رباب بفستان أحمر، باسم بقميص أصفر وبنطال أخضر. الوالدين، الأصدقاء ميسون ومازن، الشخصيات الأكثر رسوخاً بذاكرة من هم في الأربعينات اليوم، أصغر قليلاً أو أكبر قليلاً، ما زالوا يحفظون تفاصيل هذه اللوحات بحذافيرها، القصائد وصياغات القصص والتعبيرات المقترنة بها. يعود الفضل بذلك لمبتكر هذه الشخصيات الفنان ممتاز البحرة، فنان يساري من عائلة دمشقية أرستقراطية معروفة، من رواد ومؤسسي أدب الأطفال والكاريكاتير في سوريا، وكاد أن ينفذ فيه حكم الإعدام بعد سجنه خلال فترة حكم الضباط الناصريين لأنه رسم كاريكاتيرا يسخر فيه من جمال عبد الناصر. شكل البحرة صورة الطفولة والعائلة والمجتمع ليوتوبيا طلائع البحث في كتب المدرسة الابتدائية، فبقيت محفورة في أدمغتنا جميعا، وأبدع إلى جانبها كثيرا من الشخصيات والحكايات في مجلتي أسامة وسامر للأطفال واليافعين. اعتزل الكاريكاتير لتهديدات مجهولة كانت تصله، ومن ثم الرسم بسبب جو المحسوبيات والإهمال، ومن بعدهما قرر أن يعتزل المجتمع بأكمله. ورغم علاقته وعمله طويلاً ضمن مؤسسات نظام البعث، لم يحب النظام ولم يحبه النظام. توفي عام 2017 وحزنت عليه كل الأجيال التي تعلمت الكتابة والقراءة على لوحاته. كان في رجال عمره بأواخر ثلاثينات بيوقف قريب من البرلمان بالشام، دمشق سوريا، أحد أشهر ديستوبيات هذا العالم. بيلبس طقم رسمي أبيض ومعه محرم قماش، بيفتحها وبيسكرها، بيرجع بيفتحها وبيرجع بيسكرها، وهو عم يردد أغنية ما تشبه تعويذة موزونة ليلاقي الضايع لما يفتح المحرمة. هي كانت التفاصيل الوحيدة اللي بقيانة بذاكرتي من القصة. هناك ابتسامة دائمة على وجهي باسم ورباب الطفوليين، نفس الابتسامة على وجه الصديقين مازن وميسون، الوالدين، المدرسين، الفلاحين، العمال، وكل الشخصيات المرسومة بأي درس وأي كتاب من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي. وإن كان الفلاح يزرع، الأب يكتب، الأم تلبس، باسم يرسم، رباب تلعب، تركض أو تقرأ، مهما كان الفعل كان سكون ما يضبط اللوحة، ألوانها وخطوطها المبسطة الجميلة. نادراً ما كانت تتفاعل الشخصيات المجتمعة في اللوحة مع بعضها أو تنظر في عيون بعضها، تبدو كل منها غارقة في عالمها وفعلها الخاص بابتسامة ساهية ثابتة لا تفارق وجوهها أبدا. سألت أحد أصدقائي إذا بيعرف تفاصيل أكثر عن قصة رجل المحرمة المطوية، ما أعرفه. سألت أخي فكمان ما أعرفه. ماما ما كان عندها أي فكرة، لحد ما بالأخير سألت شخص إله ذاكرة مدينة أخرى غير دمشق، فعرفه فورا، راتب، وهيك صار للشخص اسم. كان بيوقف بباب التركمان بحمص بيطوي محرمة وبيفتحها، لكن ماني متأكد إنه كان بردة تعويذة أو أغنية موزونة، يعني مو بالشام، لا بحمص. وعشو كان عم بيدور؟ ما حدا بيعرف فعلا. ناس بيقولوا انه حدا احتال عليه لانه في ليرة مخباية بالمحرمة، ناس بيقولوا انه قصة ورثها من الطفولة كان مصدق انه في كنز رح يطلع له، كمل عمره وهو عم يدور عليه. هو ما كان متوازن عقليا. في ناس تحكي انه اعتقل ورجع هيك، بس طبعا مو اكيد. روايات الشوارع ما فيها شيء اكيد. والغنية الموزونة كان صوته حلو، ما بتذكر انه كان في غنية. وكان يلبس طقم رسمي ابيض. لا، هاد شخص تاني، هاد كان يوقف بالشام عند البرلمان. هاد اللي ما خلوه يتجوز اللي بيحبها بجن، والبقي لابس طقم الخطبة وعم يغني. تذكرته. طيب وراتب عشو كان عم يدور؟ عحاله يمكن. كانت عائلة باسم ورباب عائلة من الطبقة الوسطى. تفاصيل فرش المنزل من الممكن التماهي معها بسهولة ضمن شرائح واسعة من المجتمع. يعمل الأب في معمل الحليب، لكنه كان من الممكن أيضا أن يكون موظفا بدائرة ما، بائعا، أو له أي مهنة مدينية أخرى. وبينما كان الأب يمثل عمال المصانع، كان خال الوالدين يلعب دور الفلاح النشيط، وكان العم هو الحرفي الماهر النجار. ولا أذكر تفاصيلا حول عمل الأم عدا كونها أما. أزياء العائلة تبدو لعائلة محافظة اجتماعية، غير غنية غير فقيرة، ومن الممكن أن تكون في أي مدينة أو بلدة في سوريا. سافر الولدان في رحلات ضمن سوريا وزارا معالمها، لكننا لا نعرف مسقط رأسيهما. لا تنظر إلينا العائلة أبدا، لا أحد ينظر في عيوننا. نبدو كأننا نراقب مشاهد حياتهم المثالية دوما من وراء هواء مقاعدنا الخشبية المدرسية المهترئة. لا تنظر إليك اليوتوبيات عينا بعين، تتركك تتلصص عليها، تتأملها، تتمناها، تتخيل نفسك جزءا منها، وتخفي على الجانب الآخر من الصفحة كما هائلا من العنف، لتصل إليك بابتسامة ساكنة ومهذبة. مخيفة هي ابتساماتكم، مثل ما هي جميع اليوتوبيات مخيفة. هذه قصة راتب، شاب من مدينة حمص وسط سوريا. كنت في البداية أعتقد أنها حدثت في دمشق، لكن تبين أنها كانت في حمص. لم يقف عند البرلمان، وإنما عند باب التركمان في حمص. لم يكن يغني قصائد موزونة، ولم يلبس طقما رسميا أبيض، فذاك آخر يفرد محرمة قماشية بيضاء مطرزة بحثا عن ضائع لا يجده، ثم يثنيها بعناية مجددا ويعيد طيها، ثم يفردها مجددا إلى أن يهترئ من الخيبة. أنا لست متأكدة حتى أن اسمه راتب. أعتقد أنه اسمه باسم، وأعتقد أنه كان يبحث عن ابتسامة.
Der Grundstufe unter Hafiz al-Assad, also von den 1970ern bis in das Jahr 2000, als sein Sohn Präsident wurde, Bashar al-Assad. Rabab trug ein rotes Kleid, Bassem ein gelbes Hemd und eine grüne Hose. Sie waren mit Maysoon und Mazen befreundet und hatten natürlich Eltern. Syrer, die heute um die 40 sind, erinnern sich gewöhnlich noch gut an die Zeichnungen und die mit ihnen verbundenen Gedichte, Geschichten und Begriffe wie die vom emsigen Arbeiter. Zu verdanken hatten wir diese Figuren dem linken Künstler Mumtaz al-Bahra, der einer aristokratischen Damaszener Familie entstammte und zu den Pionieren der Kinderliteratur und der Karikatur in Syrien zählte. Er war nur knapp einer Verurteilung zum Tode durch nasseristische Generäle entgangen, die in Syrien vor der Baas-Herrschaft kurzzeitig an der Macht waren. Sein Vergehen war, dass er Staatspräsident Gamal Abdel Nasser karikiert hatte. Für die Schulbücher entwarf al-Bahra die Utopie einer batistischen Jugend nach dem Idealbild der Partei. Daneben schuf er Figuren und Geschichten für die Kinder- und Jugendzeitschriften Osama und Sama. Aufgrund von Drohungen gegen ihn und seine Familie von Unbekannten hörte er zunächst mit den Karikaturen auf. Dann stellte er das Zeichnen insgesamt ein, weil er das System Erfolg durch Beziehungen und das Desinteresse an seiner Arbeit nicht mehr ertrug. Schließlich zog er sich ganz aus der Öffentlichkeit zurück, denn obgleich er lange in Institutionen des Baas-Regimes gearbeitet hatte, bestand zwischen ihm und den Mächtigen eine gegenseitige Abneigung. 2017 starb er und hinterließ ganze Generationen ehemaliger SchülerInnen, die mit seinen Bildern lesen und schreiben gelernt hatten. Einmal stand ein Mann Ende 30 in der Nähe des Parlaments in Damaskus, das als eine der größten Dystopien der Welt gelten kann. Er trug einen eleganten weißen Anzug und hantierte mit einem Stofftaschentuch, das er immer wieder öffnete und zusammenfaltete. Dabei sang er so etwas wie einen Zauberspruch, der ihm dabei helfen sollte, etwas Verlorenes zu finden. Mehr hatte ich von der Geschichte nicht in Erinnerung. Immer hatten Bassem und Rabab ein Lächeln im Gesicht, genau wie ihre Freunde Mazen und Maisun, ihre Eltern, die Lehrer, die Bauern, die Arbeiter. Wer immer den Hintergrund für die jeweilige Schulbuchlektion von Klasse 1 bis 6 abgab. Ob der Bauer säte, der Vater schrieb, die Mutter sich ankleidete, Bassem malte oder Rabab spielte, herumtollte oder las, immer ruhten die Zeichnungen mit ihren einfachen Linien in sich. Nur selten interagierten die Figuren miteinander oder sahen sich in die Augen. Sie steckten immer in ihrer eigenen Welt und gingen in dem auf, was sie gerade taten, wobei sie unentwegt beiläufig lächelten. Bassem trug das Lächeln sogar im Namen. Bassem bedeutet der Lächelnde. Ich fragte einen Freund, ob er Näheres zu der Geschichte mit dem Mann und dem Taschentuch wisse, aber vergeblich. Auch mein Bruder und meine Mutter hatten keine Ahnung. Schließlich traf ich einen Syrer mit Erinnerungen aus einer anderen Stadt als meiner und er erinnerte sich sofort. Rateb, meinst du, sagte er. Siehst du, jetzt hat er schon mal einen Namen. Er habe immer am Bab al-Turkman in Homs gestanden und sein Taschentuch auf- und zugefaltet. Ob er dabei ein Lied gesungen oder einen Spruch aufgesagt habe, könne er nicht mehr erinnern. Also war das nicht in Damaskus, fragte ich. Nein, in Homs. Und wonach hat er gesucht? Das wusste niemand so genau. Manche meinten, jemand habe ihm weisgemacht, in seinem Taschentuch sei ein Goldstück versteckt. Andere meinten, er habe an eine Geschichte aus seiner Kindheit geglaubt, dass er einen Schatz finden würde und danach habe er sein Leben lang gesucht. Er war nicht ganz richtig im Kopf. Manche sagten auch, er sei in Haft gewesen und davon verrückt geworden. Aber wer weiß das schon? Auf der Straße erzählen sich die Leute vieles. Und der Gesang, hatte er eine schöne Stimme? Ich weiß nicht mehr, ob er gesungen hat. Und der schicke weiße Anzug? Nein, das war jemand anderes. Der stand in Damaskus beim Parlament. Ach so, sagte ich, der seine Geliebte nicht heiraten durfte und dann für immer seinen Verlobungsanzug trug und sang, jetzt weiß ich es wieder. Und Rateb, wonach hat der gesucht? Vielleicht nach sich selbst? Die Familie von Bassem und Rabab gehörte zur Mittelklasse. Das sah man an der Wohnungseinrichtung. Man konnte sich gut mit ihr identifizieren, egal aus welchen Verhältnissen man stammte. Der Vater arbeitete in einer Fabrik für Molkereiprodukte, aber er hätte auch irgendein Beamter sein können oder ein städtischer Ladenbesitzer. Und während der Vater sozusagen für die Arbeiter stand, war ein Onkel der Kinder der fleißige Bauer und ein anderer der Schreiner, also Handwerker. Von der Mutter weiß ich keine Einzelheiten mehr, sie war einfach nur die Mutter. Die Kleidung der Familie war konservativ und ließ weder Reichtum noch Armut erkennen. Sie konnten in jeder größeren oder kleineren Stadt in Syrien leben. Die Eltern reisten manchmal durchs Land und besuchten die jeweiligen Sehenswürdigkeiten, aber nie wurde erwähnt, woher sie stammten. Keine der Figuren sah einen an. Wir beobachteten ihr Idealleben immer nur von unseren altersschwachen Holzstühlen im Klassenzimmer aus. Die Utopie schaut einem nicht in die Augen. Man sollte sie nur wie ein Wunschbild betrachten. Und ja, man wollte Teil dieser Idylle sein, auch wenn man ahnte, dass hinter dem ewigen Lächeln, das sie uns darbot, ein riesiges Ausmaß an Gewalt verborgen blieb. Ein beängstigendes Lächeln, beängstigend wie jede Utopie. Das war also die Geschichte von Rateb, einem Mann aus Homs, einer Stadt mitten in Syrien, nicht aus Damaskus, wie ich immer dachte. Und er stand auch nicht vor dem Parlament, sondern am Al-Turkman-Tor. Und er sang keine Verse und trug keinen weißen Anzug. Das war jemand anderes. Er faltet ein besticktes weißes Taschentuch auf und sucht vergebens nach etwas. Dann faltet er es sorgfältig wieder zusammen und dann wieder auf, bis es sich vor lauter Enttäuschung auflöst. Ich habe meine Zweifel, dass er wirklich Rateb hieß. Ich glaube, er hieß Bassem und er suchte nach seinem Lächeln.
Danke, Annika. Thank you.
أزعم بالفعل أني في هذه المرة كنت أفكر في قطع علاقتي بهيلينا، ليست كسابقتها، تلك التي طبخت لي فيها الحمص في عيد ميلادي رغم أني قلت لها 100 مرة أني مريض بالقولون، وأن معدتي بالضرورة ليست تحب ما يحبه أبناء بلدي. ربما تقترب هذه المرة في جديتها من اللحظة التي صرحتني فيها أنها تريد الإنجاب مني. ناورت مدعيا أني لن أنجب طفل يتعذب في هذا العالم، وقلت راميا إلى أبعد من الخيال، ننجب حين تتحقق العدالة. ثم أكملت ممارسة الجنس معها بعد أن تحولت من القلق إلى الإعجاب بها وبقدرتها البيضاء على التفاؤل، وذلك وهي تقول جاذبة جسمي إليها ستتحقق قريبا. ولكن أن أجد رسالة منها تلومني لأني متأخر على مظاهرة الحالمين بالعدالة قائلة لا تأتي، لقد تحققت العدالة بالفعل، فهذا شيء متجاوز لأي حدود، ويعني أن هيلينا قد بدأت تتناسى مواقعنا، أنا من المظلومين وهي من الحلفاء، والحلفاء لا يملكون حق اللوم. هنا توقفت عن السير في اتجاه المظاهرة، ولكن الشارع بدأ فجأة في الحركة مع توقفي، حركة سعيدة باسمة لجموع تمضي في عكس اتجاه المظاهرة. لا أعرف لماذا استفزتني الوجوه السعيدة الآن فحسب، رغم أني كنت أمنع هيلينا أثناء السير معي من الصراخ في الوجوه المبتسمة. منذ عرفتها كانت تود الصراخ في الجميع، كيف تضحكون في وجود كل هذا الظلم؟ أضحك فتضحك هيلينا، كأن ضحكتي وحدها تجعل لكل الآخرين الحق في الضحك. أي شيء أجمل من هذا؟ وصلت السير في اتجاه المظاهرة أو هيلينا ببطء ولكن بنية الوصول.
أحمد أوني، Die unerträgliche Leichtigkeit der Gerechtigkeit aus dem Arabischen von Kerstin Wiltsch. Dieses Mal hatte ich tatsächlich darüber nachgedacht, meine Beziehung mit Helena zu beenden. Es war nicht wie beim letzten Mal, als sie an meinem Geburtstag Hummus für mich zubereitete, obwohl ich ihr schon zigmal gesagt hatte, ich habe Darmprobleme und mein Magen vertrüge nicht, was meine Landsleute mochten. Dieses Mal war die Sache ernster, ungefähr wie damals, als sie erklärte, sie wolle ein Kind von mir haben. Ich redete mich damit heraus, dass ich kein Kind wolle, das dann in dieser Welt leiden würde, und formulierte eine Bedingung, die mir unerfüllbar schien. Wir werden Kinder haben, wenn überall Gerechtigkeit herrscht. Eigentlich waren wir gerade dabei, miteinander zu schlafen, und nachdem sich meine Sorgen in Bewunderung für sie und ihren unverwüstlichen Optimismus verwandelt hatten, machten wir weiter. Sie zog mich an sich und sagte, das wird schon bald sein. Doch als ich mich zu der Demonstration der von der Gerechtigkeit Träumenden verspätete und sie mir in einer Nachricht mitteilte, ich brauche nicht mehr zu kommen, weil bereits Gerechtigkeit herrsche, ging sie wirklich zu weit. Helena vergaß, auf welcher Seite sich jeder von uns befand. Ich gehörte zu den Unterdrückten und sie zu den Verbündeten, und als eine solche hatte sie kein Recht, mir Vorwürfe zu machen. Ich blieb stehen, doch da setzte auf der Straße eine plötzliche Bewegung ein. Fröhlich lächelnde Menschen kamen mir von der Demonstration entgegen. Ich wusste nicht, warum mich die glücklichen Gesichter gerade jetzt provozierten, hatte ich doch Helena schon oft daran gehindert, die lächelnden Menschen um uns herum anzuschreien. Seit ich sie kannte, hätte sie am liebsten allen zugerufen, wie könnt ihr nur angesichts all dieser Ungerechtigkeit lachen? Doch wenn ich dann lachte, beruhigte sich Helena, als gäbe mein Lachen allen anderen das Recht, ebenfalls zu lachen. Gab es etwas Schöneres als das? Langsam setzte ich meinen Weg zur Demonstration fort, oder man könnte auch sagen, zu Helena.
أندهش من الكتاب الذين يصلون في مواعيدهم حتى ولو كانوا على موعد مع تحقق العدالة. على الكاتب أن يأتي متأخرا لأنه سيبقى على الأغلب بعد انصراف الجميع. صحيح أن الكتاب يصنعون الدراما، يحشون العالم في قصص، ولكنهم في نفس الوقت يقاومون انتباهنا الدرامي. كم طفل يموت من الجوع يوميا؟ بالتأكيد أكثر بمراحل من الأطفال الذين يقتلون في الحروب. لماذا لا ننتفض للطفل الذي يموت من الجوع؟ ببساطة لأننا نستقبله كحدث يومي وبالتالي عادي غير درامي. لا نستطيع استقباله كقصة ولا نستطيع فيه توجيه أصابع الاتهام لأحد معين، بالطبع ما عدا النظام العالمي الذي لا نستطيع أن نمسك به في شكل صورة أو فيديو أو رواية. في النهاية كلنا أسرى انتباهنا الدرامي. تقوم حرب في مكان ما ننتفض من أجله، وأثناء انتفاضتنا هذه نتبناها كأنها قضيتنا الأساسية، غير واعين بأننا سنترك هذه الحرب بعد أسابيع أو أشهر أيا كانت، مستمرة أو منتهية، لا لشيء غير لأن مصيبة أخرى في مكان آخر تحدث، زلزال في بلد ما، ثورة في بلد ما سندعمها وهي تنهزم، ثم سنعيد الدورة. على الأغلب هذه الحرب التي تركناها سنعود لتستحوذ على تركيزنا من جديد في لحظة تالية حين يحدث فيها شيء يحفز انتباهنا الدرامي. ولكن على الكتاب الذين أتوا متأخرا أن يبقوا يحرسون اللحظات الساكنة الغير درامية، يسردون القصص التي لم تتخذ شكل القصص تستدعي الانتباه بعد. ربما هذا هو الشيء الوحيد الذي تستطيع الكتابة صنعه، أن تحافظ على اتصال السكون بالدراما، أن تحرس الخط غير السردي بين التاريخ والمستقبل.
Ich wundere mich über Autoren, die immer pünktlich sind, selbst wenn sie zu einem Termin unterwegs sind, um Gerechtigkeit zu erreichen. Ein Schriftsteller sollte zu spät kommen, weil er sehr wahrscheinlich länger bleiben würde als alle anderen. Es stimmt schon, dass Schriftsteller Dramen produzieren und die Welt in Geschichten verpacken, aber zugleich widersetzen sie sich auch unserer Neigung, nur dramatischen Dingen Aufmerksamkeit zu schenken. Wie viele Kinder verhungern jeden Tag? Sicher um ein Vielfaches mehr als jene, die in Kriegen getötet werden. Und warum setzen wir uns dann nicht für die verhungernden Kinder ein? Ganz einfach, weil wir das als ein alltägliches Ereignis wahrnehmen, das zu normal, zu undramatisch ist, um als eine Geschichte zu gelten. Und weil wir keinem anderen die Schuld dafür geben können als dem globalen System, dass wir nicht in ein Bild oder ein Video oder einen Roman fassen können. Letzten Endes sind wir alle Gefangene unseres Interesses für dramatische Ereignisse. Da bricht irgendwo ein Krieg aus und wir erheben uns dagegen und erklären ihn zu unserer ureigenen Sache. Dabei ist uns nicht bewusst, dass wir diesen Krieg in ein paar Wochen oder Monaten hinter uns lassen werden, ganz gleich, ob er beendet ist oder weiter andauert, denn inzwischen hat sich irgendwo anders ein neues Unglück ereignet. Ein Erdbeben, das unsere Aufmerksamkeit einfordert, eine Revolution in irgendeinem Land, die wir unterstützen werden, auch wenn sie in der Regel niedergeschlagen werden wird, und so geht es immer weiter. Wahrscheinlich rückt dann der Krieg, den wir hinter uns gelassen haben, wieder in den Mittelpunkt unseres Interesses, bis ein weiteres dramatisches Ereignis unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Doch die Schriftsteller, die zu spät kommen, müssen länger bleiben. Sie müssen die ruhigen, weniger dramatischen Momente festhalten, die noch nicht zu Geschichten geworden sind, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten. Vielleicht ist dies das Einzige, was Schreiben tun kann, das Ruhige mit dem Dramatischen zu verbinden, das Kontinuum zwischen Vergangenheit und Zukunft mit den Dingen zu füllen, die außerhalb der großen Ereignisse stattfinden.
بالطبع سخرت مني حبيبتي السابقة ليلى حين قلت لها هذا الكلام، وظلت لأيام تذكرني. على الكاتب أن يتأخر في إلقاء الكمامة، على الكاتب أن يتأخر في غسيل الأطباق، على الكاتب أن يتأخر في إرسال الإيميل لمحامية اللجوء، على الكاتب أن يتأخر في تعلم الألمانية ليحصل على وظيفة. ولكن هذا ليس موضوعنا، فقد تركت ليلى أو تركتني. سافرنا معا من بلادنا، ولكن سرعان ما اتضح لي أن مشروعها للتحرر في البلد الجديد يمر من خلال محاربة كل ما هو قديم، وخصوصا أنا. واتضح لها أني مهما انتقلت سأريد الاحتفاظ بامتيازاتي ككاتب ذكر تدور الحياة حول إلهام. موضوعنا هو هيلينا. قبلتها قبل بضعة أشهر، تحديدا بعد أيام من معاودة ظهور الظلم بكثافة في شكل صور وفيديوهات وشهادات، ما استدعى بالطبع انتباه الناس كأن الظلم قد بدأ للتو. دعيت أنا وليلى إلى اجتماع مجموعة الحالمين بالعدالة. الحقيقة دعينا إلى أكثر من اجتماع، ولكننا كنا متسمرين أمام القصص على الشاشات. يوما بعد يوم أدركنا صعوبة أن ينعزل اثنان من المظالم في لحظة كثيفة مثل هذه، فأين يذهب الغضب؟ لابد من واحد مظلوم وواحد حليف لأغراض الاستماع وتقبل السخافة، وربما طبخ الحمص للآخر المكتئب. المهم لم نتحمل سخافتنا المشتركة، فذهبنا إلى الاجتماع وانفصلنا في الطريق، ولم أجد مكاناً آخر أذهب إليه، فذهبت وحدي للحالمين بالعدالة، وجلست صامتاً بين المظلومين وحلفائهم، سرحاناً في قصص من الماضي، قصص غير تلك المأساة الجديدة التي كلما تكلم أحد من الحاضرين عنها، قال بالعربية أو بالإنجليزية أو بالألمانية، أن علينا فقط حشو أذان وعيون الناس بالقصص في كل مكان. انتبهت فقط لانتهاء الاجتماع حين وضعت هيلينا يدها على كتفي، وقبل أن تقدم نفسها سألتني عن حالي، فظننت أنها لاحظت صمتي طيلة الاجتماع، وقلت مدافعا عن نفسي كأني متهم، ليس عندي شيء أقوله، ولكنها لم تكن تعني الكلام، كان بيدها طبق من الحمص، فهمت فيما بعد أنها طبخته من أجل الاجتماع. لا أعرف إن كنت رأيت أنها جميلة، ربما رأيت أنها تراني، فتراجعت عن قول أن الحمص يؤلم معدتي، وأكلت من يدها على الفور، ثم تألمت وأنا مستمتع على سريرها.
Natürlich machte sich meine Ex-Freundin Leila über mich lustig, als ich ihr das sagte, und erinnerte mich tagelang immer wieder daran, was ein Schriftsteller alles tun sollte. Den Müll zu spät wegbringen, den Abwasch stehen lassen, die E-Mail an die Rechtsanwältin für unser Asylverfahren zu spät absenden und sich viel Zeit damit lassen, Deutsch zu lernen, das ihm dabei helfen würde, Arbeit zu finden. Aber darum geht es jetzt nicht. Ich habe Leila verlassen, oder vielleicht hat auch sie mich verlassen. Wir waren zusammen aus unserem Land weggegangen, doch mir wurde schon bald klar, dass ihr Projekt, sich im neuen Land zu befreien, damit verbunden war, alles Alte zu bekämpfen und allem voran mich. Ihr wiederum wurde klar, dass ich auch an einem anderen Ort an meinen Privilegien als heterosexueller Schriftsteller festhalten würde, dessen Leben sich um seine Inspiration drehte. Es geht jetzt um Helena. Ich lernte sie vor ein paar Monaten kennen, und zwar wenige Tage, nachdem sie Ungerechtigkeit in Form von Bildern, Videos und Zeugenaussagen massiv zum Vorschein gekommen waren und natürlich die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen hatte, als hätte es sie noch nie zuvor gegeben. Leila und ich waren zu einem Treffen der Gerechtigkeitsträumer eingeladen worden. Genau genommen hatte man uns schon zu mehreren Treffen eingeladen, aber wir hatten wie angenagelt vor den Geschichten auf dem Bildschirm gesessen. Wir erkannten immer mehr, wie schwer es für zwei Unterdrückte war, sich in solch einem intensiven Augenblick von den Ereignissen zu lösen. Wohin also mit der Wut? Dazu musste es einen Unterdrückten geben und einen Verbündeten, der ihm zuhörte, sein törichtes Geschwätz akzeptierte und vielleicht für den deprimierten Menschen neben ihm Humus zubereitete. Jedenfalls ertrugen wir unsere gemeinsame Idiotie nicht. Wir machten uns zu dem Treffen auf, doch unterwegs trennten wir uns. Da mir kein anderer Ort einfiel, den ich hätte aufsuchen können, ging ich allein zum Treffen der Gerechtigkeitsträumer. Schweigend saß ich zwischen all den Unterdrückten und ihren Verbündeten. Meine Gedanken kreisten um Geschichten aus der Vergangenheit, nicht um jene der neuen Tragödie, über die die Anwesenden auf Arabisch, Englisch oder Deutsch sprachen. Alle betonten, wir sollten überall die Augen und Ohren der Menschen mit diesen neuen Geschichten füllen. Ich bemerkte erst, dass das Treffen zu Ende war, als Helena mir die Hand auf die Schulter legte. Bevor sie sich vorstellte, fragte sie mich, wie es mir ginge. Ich nahm an, dass sie mein Schweigen während des gesamten Treffens bemerkt hatte und verteidigte mich wie ein Angeklagter. Ich habe nichts zu sagen. Aber sie wollte gar nicht mit mir reden. Sie hielt einen Teller mit Hummus in der Hand, den sie, wie ich später erfuhr, für das Treffen zubereitet hatte. Ich weiß nicht, ob ich damals ihre Schönheit bemerkte, aber vielleicht war es einfach nur der Umstand, dass sie mich überhaupt wahrgenommen hatte. Jedenfalls sagte ich ihr nicht, dass mein Magen keine Kichererbsen vertrug, und aß ihr aus der Hand. Die Schmerzen kamen später, als ich in ihrem Bett das Zusammensein mit ihr genoss.
حمص مجاني للجميع. أنقذتني لافتة المحل فور وصولي لنايكل حيث المظاهرة. كنت ما زلت أسير بتباطؤ باحثا عن قصة أحكيها لهيلينا تبرر تأخري على مظاهرة تحقيق العدالة. أبحث في إكس عن خبر قصف، قتل، اختفاء، اكتشاف جثث، أي شيء مما يحدث يوميا في بلاد المظاليم لكي أجعله سببا لتأخري. فلا تجرؤ هي على الاقتراب من لومي، ولكني لم أجد شيئا مقنعا. فرفعت رأسي تارقا الهاتف باحثا في الشارع عن أي شيء يمكنني أن أقول أنه ذكرني بشيء من الماضي، لكي أقول لها الكلمة التي تردعها تماما، أن ما رأيته كان تريجرينج. أخيرا وجدت لافتة المحل. ليس هناك أقوى من مبرر أني كنت آكل حمص، حمص بطعم الأجداد. لكن في الطابور وصلتني رسالة هيلينا: لا تأتي، لقد تحققت العدالة بالفعل. فأرعبتني. هل تعني هيلينا أنها لن تنتظر أكثر من ذلك لإنجاب طفلنا الذي رهننا وجوده بتحقيق العدالة؟ لم أستطع التفكير كثيرا، فقد وجدت كل من حولي يتحدثون عن أن العدالة قد تحققت، ورأيت المظاهرة تتفرق قبل أن تبدأ، والناس تسير في كل اتجاه بسعادة عجيبة وتردد نفس الشيء: لقد تحققت، لقد تحققت، من دون أن يذكر أحد مصدر المعلومة. لا أعرف إن كانت هيلينا قد لمحتني أمام المحل مثلما لمحتها، ولكني في كل الأحوال هربت من هذه العدالة المفاجئة.
Kostenloser Humus für alle. Das Schild am Laden rettete mich, als ich in Neukölln ankam, wo die Demonstration stattfand. Ich ging immer noch langsam und überlegte, was ich Helena erzählen könne, um mich für meine Verspätung zur Demonstration für Gerechtigkeit zu rechtfertigen. Ich suchte in X nach einer Nachricht über einen Angriff, einen Mord, das Verschwinden von jemandem, die Entdeckung von Leichen, irgendetwas, das in den Ländern der Unterdrückten täglich geschah und als Grund für meine Verspätung dienen konnte, damit sie es gar nicht erst wagte, mich zurechtzuweisen. Doch ich fand nichts. Ich blickte vom Handy auf und sah mich auf der Straße um. Vielleicht gab es etwas, von dem ich behaupten konnte, dass es mich an etwas aus der Vergangenheit erinnerte. Ich würde das Wort verwenden, das ich ständig von ihr hörte, wenn sie davon sprach, etwas gesehen zu haben, das triggering war. Da sah ich das Schild. Es gab keine bessere Ausrede, als Hummus gegessen zu haben, der genauso schmeckte wie zu Hause. Als ich mich anstellte, kam Helenas Nachricht: Du brauchst nicht mehr zu kommen. Es herrscht bereits Gerechtigkeit. Ich erschrak. Bedeutete das, dass Helena mit ihrem Kinderwunsch nicht länger warten würde, da wir ihn doch mit der Schaffung von Gerechtigkeit verknüpft hatten? Ich konnte nicht lange nachdenken, denn alle um mich herum sprachen davon, dass jetzt Gerechtigkeit herrsche. Die Demonstration löste sich auf, bevor sie richtig begonnen hatte, und die Leute liefen seltsam glücklich in alle Richtungen davon und sagten immer wieder: Es herrscht Gerechtigkeit, ohne jedoch zu erwähnen, woher sie diese Information hatten. Ich entdeckte Helena, wusste aber nicht, ob sie mich auch gesehen hatte. Auf jeden Fall lief ich vor dieser plötzlichen Gerechtigkeit davon.
الشهران الذين تأخرت فيهما في الرد على رسالة هيلينا قضيتهما في بيت كاتب زميل كان من القلة التي تشاركني التشكيك في أن العدالة قد تحققت. ننزل كل يوم لكي نسأل الناس متى وكيف، لا يجيبنا أحد في نشوة الاحتفالات التي غمرت الشوارع. لم يكن هناك أي صورة أو فيديو أو أي دليل على أي شيء. الوحيدين الذين كانوا ينكرون تحقق العدالة هم الأطباء النفسيين الذين كانوا يسيرون في الشوارع يحاولون دفع الناس بالقوة إلى عيادتهم. وربما رأيت أكثر من فيديو لصناع محتوى التنمية البشرية يصرخون في الناس، ولكن كان من السهل معرفة ضعف تأثيرهم من عدد المشاهدات. وبالطبع إيلون ماسك بعد هبوط أسهم أكس الحال. غير ذلك فالسعادة غير مفهومة ظلت طاغية، خصوصا مع شواهد جديدة من تحسن الجو المفاجئ وتصارع سياسات جديدة لتخفيض سن المعاش إلى 40 ومضاعفة الأجور. هل كل هذه الملاحم كانت من أجل هذه التفاهة؟ بقى معدل الوفيات كما هو، فما تم إنقاذه من الأرواح بسبب التأمين الصحي المجاني العالمي، فقدت أرواح مساوية له بسبب انتشار رياضات القفز من فوق الجبال وعودة رياضة مصارعة الثيران ومرور تشريع حق الانتحار السعيد في كل بلاد العالم، ولكن لم ينتبه أحد، فالناس كانت تأكل وتشرب وتمارس الجنس كأنهم سيستطيعون العيش هكذا إلى الأبد. وحدهم مجموعات الحالمين بالعدالة بمظلوميها وحلفاؤها. هؤلاء كنت أقابل بعضهم بالصدفة في الشوارع، متجهمين يسيرون بدقة المنقبين عن المعاد، وكلما رأيت أحد منهم تتبعني ظنا منه أني أسير أيضا بحثا عن قصة للظلم، ولكنهم كانوا يتوقفون عن متابعتي بعد قليل، لأني كنت أسير كيلومترات طويلة يوميا محتفظا بحياتي بلا تغيير، حياتي في استعداد دائم لأن يحدث فيها شيء يجعل منها حياة. قابلت هيلينا في واحدة من هذه المسيرات الطويلة، ولم نذكر شيئا عن ابننا الذي يجب أن نلده، وسلمنا على بعض بغير حماس، وانصرف كل منا في طريقه، وبعد أسبوع تقابلنا من جديد، وتقدمت هي في اتجاه، وفي عينيها شرارة كأنها قد استعرتها للتو من عيون ليلى، وتعاركنا بمتعة، عراك طويل أعتقد أن كلينا شعر فيه باستمتاع لم يشعر به منذ تحقق العدالة، تلك العدالة التي يزعم تحققها كل السائرين بسعادة من حولنا.
Es vergingen zwei Monate, ohne dass ich auf Helenas Nachricht antwortete. Ich verbrachte diese Zeit bei einem Schriftstellerkollegen, einem der wenigen, die meine Skepsis darüber teilten, dass man Gerechtigkeit geschaffen hatte. Jeden Tag gingen wir hinaus und fragten die Leute, wann und wie das geschehen sei. Doch in den euphorischen Feiern, die überall auf den Straßen stattfanden, gab uns keiner eine Antwort. Es gab weder Fotos, noch Videos, noch andere Beweise. Die einzigen, die leugneten, dass Gerechtigkeit erreicht worden sei, waren die Psychiater, die durch die Straßen liefen und versuchten, die Leute in ihre Praxen zu zwingen. Ich sah auch mehr als ein Video von Influencern, die Content zu Persönlichkeitsentwicklungen produzierten und nun marktschreierisch versuchten, die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zu lenken. Aber es war leicht zu erkennen, dass sie nur wenig Einfluss hatten. So gering war die Zahl der Aufrufe. Und natürlich war auch Elon Musk nach dem dramatischen Absturz der X-Aktien nicht sonderlich begeistert. Ansonsten herrschte weiterhin diese unerklärliche Freude, vor allem als neue Anzeichen dafür auftauchten, dass sich das Klima plötzlich verbessert hatte und als man eilig das Rentenalter auf 40 senkte und die Löhne erhöhte. Hatten all diese Kämpfe nur wegen solcher Banalitäten stattgefunden? Die Sterblichkeitsrate blieb unverändert. Die Leben, die durch die weltweite kostenlose Krankenversicherung gerettet wurden, verlor man durch Sportarten wie dem Springen von hohen Bergen und dem wieder eingeführten Stierkampf sowie durch die Zulassung des Rechts auf Selbsttötung in allen Ländern der Erde. Doch das bemerkte niemand. Die Menschen aßen und tranken und hatten Sex, als könnten sie ewig so leben. Allein die Gerechtigkeitsträumer mit ihren Unterdrückten und Verbündeten, von denen ich einigen zufällig auf der Straße begegnete, liefen mit mürrischer Miene und mit der Präzision von Metallsuchern herum und suchten nach einer Geschichte über die Ungerechtigkeit. Jedes Mal, wenn ich einen von ihnen sah, lief er hinter mir her, denn er nahm an, dass auch ich auf der Suche danach war. Doch nach einer Weile hörte er auf, mir zu folgen, weil ich täglich viele Kilometer zurücklegte und mein Leben unverändert fortsetzte, immer in Bereitschaft für ein Ereignis, das es zu einem wirklichen Leben machen würde. Auf einem dieser langen Spaziergänge traf ich Helena. Wir sprachen nicht über das Kind, das wir haben sollten, verabschiedeten uns gleichgültig und gingen unserer Wege. Eine Woche später trafen wir uns wieder. Sie kam mit einem Funkeln in den Augen auf mich zu, dass sie sich gerade erst von Leila ausgeliehen zu haben schien, und wir stritten lange vergnügt miteinander. Ich denke, wir beide hatten ein solches Vergnügen nicht mehr empfunden, seit, wie all die Glücklichen um uns herum behaupteten, Gerechtigkeit herrschte. Ja.
Vielen Dank, Milad Kavam, für die Musik. Vielen Dank für die tolle Trompetenmusik und alles, wie du den Abend heute begleitet hast. Vielen Dank, Akademie der Künste und Johanna Keller, dass wir hier sein durften. Vielen Dank vor allen Dingen den AutorInnen des heutigen Abends. Vielen Dank, Atifa Assadi und Christiane Kühl. Vielen Dank, Ahmad Auni und Eva Sichelschmidt. Und besonderen Dank an Dima Albita Kalaji, die künstlerische Leitung dieser Interventionen heute und auch der, die der Nächsten inne hat. Wir haben angefangen mit den Weiterschreiben-Interventionen in Berliner Kulturinstitutionen in der Neuen Nationalgalerie im Rahmen der Barbara Kruger-Ausstellung. Vielleicht haben es einige von Ihnen gesehen. Und wir machen weiter am 16. Juni im Brückmuseum. Dort gibt es eine Ausstellung von Hanna Becker vom Rath, eine Galeristin, Künstlerin, die sich mit der Brücke-Gruppe, die geheime Ausstellung der Brücke-Gruppe in der Zeit des Nazi-Regimes in Deutschland veranstaltet hat. Und auch dazu werden sich Autorinnen, Exilautorinnen aus dem Weiterschreiben-Team auseinandersetzen, so wie sich heute die Autorinnen mit dem Thema der hiesigen Ausstellung auseinandergesetzt haben. Im Herbst gehen wir dann ins Deutsche Historische Museum und werden dort Texte hören zu der Ausstellung Roads Not Taken. Ja, all das können Sie bei uns auf der Webseite weiterschreiben.jetzt nachlesen. Schreiben Sie sich für unser Newsletter ein, dann verpassen Sie es auch nicht. Die Ausstellung heute geht noch bis 7 Uhr und so lange gibt es auch unseren Büchertisch. Und zum Schluss möchte ich noch der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt danken, denn ohne die Finanzierung geht sowas auch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie da waren. Applaus